Hallo und herzlich willkommen zum Missionmacher-Podcast für Lehrkräfte der IKK Klassik. Mein Name ist Stefan Sauerzapf und bei mir sitzt bereits zum sechsten Mal der renommierte Sportwissenschaftler und Gesundheitsexperte Professor Dr. Ingo Frohböse. Hallo und herzlich willkommen, Herr Frohböse.
Herr Sauerzapf, ich grüße Sie sechsmal und jetzt freue ich mich, diese Folge gemeinsam mit Ihnen zu machen.
Ich mich auch und wir bleiben bei unserem Thema, das heißt nämlich das Thema Stress bzw. dessen Vermeidung. Und ich fasse nochmal zusammen, was wir in den letzten 5 Folgen bereits mitgenommen haben und gelernt haben. Wir haben uns beschäftigt mit der Selbstreflexion zur Steigerung der Selbstwirksamkeit in der 2. Folge. Wir haben geschaut, was kann man eigentlich mit Sport und Bewegung ausrichten gegen den Alltagsstress. Wir haben uns die Ernährung angeschaut als Hilfsmittel und auch welche Einstellung man zum Thema Essen haben sollte, um vielleicht auch da Stress zu vermeiden. Und in der letzten Folge haben wir uns mit Entspannungsmethoden beschäftigt. Die Frage ist jetzt aber natürlich so, Butter bei die Fische sozusagen für die Lehrerinnen und Lehrer. Wie starte ich? Wie gehe ich wirklich in die Umsetzung rein? Wo ist der richtige Ansatz für mich?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, die Basis für alles stellt die Selbstreflexion dar. Das bedeutet also, sich wirklich zu fragen, wo stehe ich gerade? Was möchte ich erreichen? Also bin ich wirklich ein Typ, der sehr gestresst ist? Reagiere ich auf jegliche Situation immer völlig überproportional? Also, wo habe ich meine Stärken und Schwächen, zum Beispiel im Bereich Ernährung, Bewegung und Regeneration? Das gilt es zu hinterfragen. Vor allen Dingen, was läuft schon gut? Hat sich was verbessert? Wo sehe ich auch Potenziale der Verbesserung? Und auch, was Entspannung betrifft, auch hier mal zu schauen, was hilft mir eigentlich am besten? Und da komme ich zur Frage, die wirklich für viele eine ganz entscheidende ist, auf welches Verfahren reagiere ich eigentlich wie und welcher Stresstyp bin ich überhaupt? Ja, das ist sicher für viele auch gar nicht so klar. Was bedeutet das?
Bevor wir uns mit dem Stresstyp beschäftigen, noch eine Nachfrage. Ja. Sie haben gesagt, ich sollte gucken, wo bei Ernährung, Bewegung, Regeneration bin ich vielleicht so am verbesserungswürdigsten. Würden Sie dann aber schon auf das Gebiet gehen, wo ich das größte Defizit erstmal feststelle?
Ja, sagen wir so, es gibt beide Dinge, Stärken, aber auch Defizite müssen natürlich auch behoben werden. Das Parallelität ist natürlich ideal. Aber ich sollte den Ansatz gehen, der mich am ehesten, am schnellsten zum Ziel bringt, nämlich der Stressbearbeitung. Und wenn ich erkenne, das ist eine riesen Baustelle, dann setze ich einfach da an.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Stichwort Stresstyp, hat jeder ja schon mal irgendwo gehört. Was sind denn überhaupt Stresstypen? Was ist ein Stresstyp?
Ja, also wir müssen unterscheiden, glaube ich, zwischen Menschen, die wirklich sehr ausgeglichen sind, die, wir nennen das auch der gesunde Typ, die sehr vernünftig mit dem Stress umgehen, die ihn gut bearbeiten können, so kann man es beschreiben, die also immer eine Antwort darauf haben, was da gerade passiert. Muss man in der Regel, ich glaube bei Lehrerinnen und Lehrern insbesondere, natürlich der Erfahrung auch oft zuschreiben, mit Situationen besser umgehen zu können. Und dann gibt es natürlich jene Mischtypen, so nennen wir sie, die auf alle Situationen noch nicht die adäquate Antwort haben. Die sind mal gelassen, kommen mit einer Situation, weil sie es gelernt haben, wunderbar zurecht. Und andere Situationen, da wirkt man dann aufbrausend und vielleicht auch überschießend, überproportional in seiner Reaktion. Ursache ist natürlich erstmal körperliches oder eben auch mentales Reagieren und Verhalten. So ein bisschen bedingt durch Systeme in unserem Körper, Sympathikus oder Parasympathikus, haben wir ja alle schon mal gehört, Sympathikotonika oder Vagotonika auch genannt.
Kannst du nochmal wiederholen?
Schwieriges Wort, Sympathikotonika und Vagotonika. Ja, das sind also diejenigen, die darauf reagieren, natürlich entsprechend ihres jeweiligen Ansatzes. Ja, Sympathikotonika sind insbesondere dadurch charakterisiert, dass sie sehr stark eben eine hohe Alarmbereitschaft dauerhaft in ihrem Organismus haben. Die sind, wir sagen immer so ein bisschen nervöser. Wenn man aus dem Pferderennsport betrachtet, werden das die Araber, die also sehr die sprintfähigen, die leistungsstarken, kurzfristig Leistung, Herz schlägt schneller, Körpertemperatur ist erhöht, der Blutdruck in der Regel auch schießt schneller in die Höhe und haben einfach eine deutlich erhöhte Aktivität, neigen so ein bisschen zu Hektik und zu Unruhe, sind auch schon mal was lauter, aber sind auch ein bisschen reizbarer, also sind so die Sensibelchen. Und könnte man auch sehr stark eben mit den Südländern einherbringen, die so ein bisschen oft ein bisschen hochschießend, so sagt man es ihnen ja nach, auf bestimmte Dinge lauter reagieren. Vagotoniker sind also diejenigen, die einen deutlich niedrigen Blutdruck haben, die im Muskeltonus in der Regel haben, der sehr viel schneller reagiert, die auch oft frieren und die manchmal sogar allerdings auch mehr Hunger haben und sich oft mehr isolieren und zurückziehen. Also eine ganz andere Reaktion, da nicht so aufbrausend sind, sind eher in Ruhe und Freundlichkeit in ihrer Antwort oder durch Ruhe und Freundlichkeit gekennzeichnet in ihrer Antwort. Und die Grundlage stellt eben der Sympathikus oder der Parasympathikus dar. Also zwei Systeme innerhalb unseres Körpers, die auch Antipoden darstellen, die auch darstellen eben eine Belastungsreaktion, Sympathikus, die jeder haben muss, um Leistung zu erbringen, aber gleichzeitig auch den Antipoden Parasympathikus haben muss, um wieder zur Ruhe zu gelangen. Und die Mischtypen bewegen sich also zwischen diesen beiden immer hin und her und die gesunden Typen eher im Parasympathikus-Modus unterwegs sind, während die völlig überzogenen, die es aber zum Glück nur sehr selten gibt, sich sicherlich eher zum Sympathikoton zählen müssen. Dient auch in unserem Alltag der Bereitstellung von Energie, also Sympathikus, und der Wiederherstellung der Balance, des Gleichgewichtes eben Parasympathikus. Und dieses grundsätzlich hin und her schwimmen zwischen diesen beiden Polen macht unser Leben natürlich aus, macht das Salz in der Suppe aus. Es darf nur keines von den beiden einfach entgleisen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung nicht.
Also beides braucht man, gar keine Frage. Es geht nicht, ohne sich mal aufzuregen, aber man muss sich eben auch wieder abregen können. Das wäre die Balance sozusagen zwischen beiden. Vielleicht nochmal, warum ist es so wichtig, auch in diese Stresstypen zu unterscheiden?
Ja, letztendlich brauche ich das, um zu wissen, wenn ich reflektiere über das, was da gerade passiert ist, dass ich mich besser einschätzen kann. Ich muss wissen, bin ich wirklich immer der gelassene Typ, bin ich, oder habe ich jetzt diesmal mal einmal überschießend reagiert? Ja, dann habe ich das daraus gelernt, aber wenn ich grundsätzlich immer in die Gefahr laufe, immer überschießend gestresst, hochbelastet zu reagieren, dann weiß ich, ich laufe eher auf der Sympathikus-Seite, bin eher auf dieser Seite unterwegs. Das hilft mir dementsprechend, passende Maßnahmen zu finden, indem ich mich besser eben kennenlerne. Also Ziel ist es, erstmal sich selber in der Reaktion kennenzulernen, um dann diesen Reaktionen entgegenzuwirken, die man normalerweise eben bei Stress erlebt. Also die Methoden helfen mir also dabei, mich wieder ins Gleichgewicht zurückzuführen. Und das bedeutet, ich muss wissen einfach, wie ich bin, wie ich ticke.
Okay, wenn ich jetzt mal für mich überlegen wollen würde, welcher Stresstyp ich bin, wie kann ich das rausfinden? Wie mache ich das?
Indem ich mich einfach beobachte. In bestimmten Dingen, haben wir ja bei Folge 2 auch schon mal gemacht. Dort haben wir schon mal beschrieben mit der Hilfsfrage, wenn ich gestresst bin, dann reagiere ich so. Aufbrausend oder wie auch immer, brüllend, hektisch, nervös, schweißt, Körpertemperatur, das kann ich beobachten. Ja, und das soll ich beobachten, vielleicht aufschreiben, dokumentieren, dann weiß ich, welche Reaktion auf welche Stressoren erfolgt. Und das ist das, was die allerbeste und wichtigste erste Maßnahme ist, sich selber einfach wahrzunehmen, um dann darauf zu sagen, wenn ich das wahrnehme, was hilft mir dann, was brauche ich? Um meine eigene Strategie also quasi zurechtzulegen, um dann, wenn ich demnächst vor der Klasse stehe, etwas Unangenehmes, Unerwartetes passiert, meine eigene Maßnahme habe, völlig unmerklich vielleicht darauf zu reagieren, sodass ich mich sicher fühle, aber die Schüler und Schülerinnen durch mein Handeln auch nicht irritiert werden.
Was für ein Stresstyp sind Sie oder kennen Sie das nicht, Stress?
Doch, kenne ich auch. Auf jeden Fall. Also ich bin, glaube ich, eher der Sympathikotoniker, würde ich sagen. Ich bin eher derjenige, der zwischen diesen Polen schon mal hin und her titscht. Zum Glück bin ich aber auch alt geworden, sodass ich sehr viel mit der Erfahrung wieder weg- und glatt bügeln kann. Aber ich weiß, dass ich auch eher mit Unruhe und Nervosität reagiere. Das merkt man noch nicht, weil ich das schön kaschieren kann.
Was sind Ihre Methoden, das zu kaschieren?
Das sage ich nicht, Herr Sauerzahn. Leg doch nicht meine Geheimnisse offen. Aber Sie wissen ja, ich bin ja der körperliche Typ. Und das heißt auf der anderen Seite, ich bearbeite also ganz viel eben über Sport und über körperliche Aktivität im Sinne dessen, dass wenn ich zum Beispiel vor einem Auftritt, vor einer großen Präsentation, dann bewege ich mich schon deutlich mehr. Und je mehr ich also quasi belastet bin, umso mehr bin ich sportlich unterwegs.
Das heißt also, Sie bekämpfen den Stress natürlich schon auch mit Ihren Methoden,
natürlich.
Denn ihn einfach hinzunehmen bringt nichts.
Nee, das würde mich ja dann wieder stressen, weil mich das ja nicht zur Ruhe kommen lässt. Und das Problem ist, dass wenn ich den Stress nämlich nicht bearbeite, und deswegen eine ganz wichtige Aufgabe, ermögliche ich dem Körper keine Regeneration. Und wenn ich dem Körper keine Regeneration ermögliche, dann verbrauche ich meine Schätze. Wir haben in der ersten Folge auch darüber gesprochen, wie hoch belastet doch Lehrerinnen und Lehrer sind, welche Folgen daraus resultieren. Die Frühberentung ist hier nur eins. Und die ganzen psychischen Probleme, und das möchte ich einfach nicht, für mich selber. Und deswegen habe ich mir sehr frühzeitig angewöhnt, eben Maßnahmen zu ergreifen. Auch als Hochschullehrer brauche ich das sehr intensiv, eben die mich entstressen, die mich regulieren, wieder zurückzuführen, damit ich jeden Tag einigermaßen, ohne mich viel zu verbrauchen und aufzubrauchen, den Tag, wirklich den nächsten Tag, wieder starten kann.
Haben Sie noch einen persönlichen Tipp, wenn Sie in einer konkreten Stresssituation sind, wo die Sie jetzt nicht bearbeiten können, wo Sie nicht sagen können, ich gehe jetzt erstmal eine Dreiviertelstunde joggen, was machen Sie da?
Ja, also grundsätzlich habe ich mir da auch was angewöhnt, dass ich mir mit mir selber so ein paar Verbindlichkeiten einfach verabredet habe. Das bedeutet also, ich setze mir immer nur konkrete Ziele im Vorfeld. Smarte Ziele auch genannt. Das bedeutet, ich muss immer wissen, was kann ich erreichen, und ist das, was ich erreichen möchte, unmöglich, dann ist das Ziel schon falsch und das stresst mich natürlich, weil ich weiß, da komme ich vielleicht gar nicht hin. Also es muss realistisch sein, es muss messbar auch sein, für mich selber messbar, nicht quantifizierbar, aber für mich bewertbar sein. Es muss auch, finde ich, terminiert sein vielleicht, sogar festgelegt sein, in welches Zeitfenster passt es, bis wann möchte ich was erreichen. Und ich muss es auch wirklich dann verinnerlichen, akzeptieren heißt das. Also, was möchte ich genau bis wann erreichen? Das habe ich für mich festgelegt und ich glaube, es ist ein erster wichtiger Schritt, um vernünftig auch mit mir selber umzugehen und die Erwartungen nicht zu hoch zu legen. Termine festlegen, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Gerade wenn ich Maßnahmen ergreife, wie zum Beispiel meine Bewegungseinheit zur Bearbeitung von Stress, wie zum Beispiel Entspannungsverfahren, die in mein Tagesfenster vielleicht nicht reinpassen, die ich aber versuche so einzupflegen, dass sie mich nicht zusätzlich stressen. Also, ich möchte gerne für mich selber also einen Weg finden, Terminweg finden, der für mich Ansporn darstellt, zum Beispiel, indem ich es im Terminfenster habe oder auch mit meinem Freund oder Freundin, ohne dass es mich stresst, aber wo ich weiß, daraus generiere ich Wohlbefinden für mich, und soziale Kontakte sind ja in der Regel auch Wohlbefinden, die ich daraus schöpfen kann. Und regelmäßiges Hinsetzen, Reflektieren, Abhaken insbesondere auch, ganz wichtig, abhaken. Das heißt also, dann Haken dahinter und sagen, da denke ich jetzt nicht mehr drüber nach. Welche Ziele habe ich erreicht? Wie hat es geklappt? Was möchte ich noch besser machen? Also nach dem Stress ist vor dem Stress. Das heißt, er muss bearbeitet werden. Dann muss ich beim nächsten Mal wissen, wie gehe ich daran. Also, statt einfach nur zu sagen, mehr Sport zu machen, sage ich einfach, bis zum Ende des Monats möchte ich vielleicht zweimal pro Woche regelmäßig dienstags und donnerstags 5 Kilometer in 30 Minuten laufen. Konkreter geht es fast gar nicht. Und daran erkennt man schon, je konkreter es ist, umso besser kann ich diesen Vorsatz auch realisieren. Und darum geht es. Und vielleicht speichere ich mir den sogar in meinen Terminkalender auf dem Handy ein, sodass er immer mal wieder aufpoppt. Und so habe ich sogar eine optische quasi Erinnerung daran, die mir hilft, in meinem Plan zu bleiben. Denn ansonsten gibt es ja immer auch viele wichtigere andere Dinge, die mich davon ablenken können. Das darf ich hier einfach nicht zulassen.
Und wenn ich dann noch jemanden finde, der sogar mitmacht, dann habe ich noch die soziale Komponente und eine Verabredung und ein Stück weit eine Verpflichtung gegenseitig. Und dann fällt es vielleicht am Ende noch leichter.
Ja, oder auch das, eine wunderbare Strategie. Ich rede darüber. Das heißt, wenn ich es alleine mache, erzähle ich es wenigstens Menschen und sage, ich habe vor das. Denn was passiert dann? Ich werde gefragt. Wie war's? Was hast du getan? Welche Erfolge hast du? Das ist auch so ein bisschen Ansporn, kann es sein, indem ich einfach über das, was ich erreichen wollte, erzähle. Und das wäre ja nichts peinlicher, als zu sagen, ich habe nichts gemacht.
Stimmt. Das ist auch ein guter Kniff. Danke für den. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den nächsten 3 Folgen werden wir diese 3 Herangehensweisen in die Entspannungsmethoden uns nochmal genauer angucken. Professor Frohböse wird sie nochmal erläutern. Und wir haben ganz konkrete Anleitungen für Sie, wie Sie sozusagen in diesen Kategorien unterwegs sein können, etwas gegen den Stress im Alltag unternehmen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen gesund und munter.
Und jetzt geht's in die Praxis und da freue ich mich drauf in den nächsten Folgen.